Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Hallo, Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group aus Wien.
Und hier ist Andreas Groß vom Börsenradio aus Bayreuth, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Mit Einsteigen mit einem Zitat. Unsere Bilanz ist von der Verschlechterung der planetaren Vitalzeichen geprägt. Wow, Sie sind ja relativ selten verlegen, wenn es darum geht, eindrucksvolle Sprachbilder zu bilden. Aber das hier hat eine ganz neue Dimension, Herr Brandstetter. Was meinen Sie damit?
Wir meinen, dass wir als Erstversicherer in Europa die Folgen der Klimakrise, der von Menschen verursachten Klimakrise, viel stärker als in den letzten Jahren in unserer Bilanz und in unserer G&V spüren. Etwa ein Beispiel: Österreich ist weltweit jenes Land, das am viertstärksten gemessen am Bruttoinlandsprodukt von Naturkatastrophen betroffen ist. Und das wird wohl auch so bleiben oder sich vielleicht sogar noch steigern. Mit dem müssen wir rechnen.
Eines dieser Großschadenereignisse dieser Unwetter war Boris. Boris hat im September zu Verwüstungen geführt, Überschwemmungen. Wie kann man sowas beziffern? Was für Auswirkungen hat Boris auf das Unternehmensergebnis?
Für ein Unternehmen wie wir, die wir in weiten Teilen Mitteleuropas präsent sind, hat das gravierende Auswirkungen, denn es ist nicht nur Österreich betroffen, es ist Polen, es sind unsere ungarischen Kundinnen betroffen, die slowakischen Kundinnen, die rumänischen Kundinnen. Also in 6 Ländern hat Boris Spuren hinterlassen. Bei Firmenkunden und bei Privatkunden. Das dauert mal eine ganze Reihe an Tagen, oft Wochen, bis alle Schäden wirklich auch uns vorliegen, bis sie begutachtet sind, bis man sie einschätzen kann. In den ersten 3 Quartalen hinterlässt Boris bei uns eine Spur von rund 185 Millionen Euro, mal brutto. Davon deckt die Rückversicherung Gott sei Dank mehr als die Hälfte ab. Und auf das gesamte Jahr rechnen wir mit dem, was da noch gar nicht bei uns wirklich erfasst ist, mit rund 230 Millionen, wohlgemerkt brutto. Das Ganze nur aus Boris. Würde man jetzt alle Schäden addieren, die wir in diesen ersten 9 Monaten des Jahres an Unwetterschäden zu verzeichnen hatten, aber wenn man alles addiert, vom Jänner bis Ende September in allen Märkten, dann belaufen sich diese Schäden schon brutto auf bislang 330 Millionen Euro. Das können wir verdauen, wir sind gut gerüstet, wir haben ein sehr gutes Portfolio, das derartige Schäden auch verdaut. Das ist auch unser Job seit mehr als 200 Jahren, so lange gibt es uns, seit 1811. Aber es soll eine Indikation geben, vor welchen Herausforderungen wir Versicherer global stehen.
Jetzt hatten Sie gesagt, ja, ein Großteil dieser Schäden ist dann durch Rückversicherer abgedeckt. Aber das machen die ja auch nicht, weil Sie so ein netter Kerl sind, Herr Brandstetter. Sie müssen sich ja auch quasi versichern und müssen dafür auch Prämien bezahlen. Und die Rückversicherer wollen ja auch Geld verdienen. Müssen Sie in Zukunft angesichts der mit Sicherheit nicht weniger werdenden Großschäden da auch mehr Prämien bezahlen?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist ein globales Phänomen, dass sich die Rückversicherer genau jene Gebiete auf der ganzen Welt ansehen, wo derartige Naturkatastrophen passieren, wo sie häufiger passieren. Die Schadendimensionen, also wir rechnen in bestimmten Bereichen, in bestimmten Kategorien, wie etwa hier zum Beispiel Deckung vor Naturkatastrophen mit steigenden Preisen. Wie stark die sein werden für die Jahre 2025, FF, wissen wir noch nicht. Und das heißt natürlich, um Ihre nächste Frage bereits vorwegzunehmen, dass wir diese Preiserhöhungen, die wir bei externen Partnern zu entrichten haben, dass wir die auch in bestimmten Bereichen unseres Portfolios an Endkundinnen weitergeben müssen.
Das heißt, Sie gucken sich jetzt die Schadenkostenquote an. Normalerweise eine gestiegene Schadenkostenquote gefällt dem Chef überhaupt nicht. Aber für Sie ist das Lizenz, dann auch die Prämien anzuheben?
Es ist keine Lizenz, es ist eine Notwendigkeit. Und wir sind ja hier auch eine Branche, die zum Handkuss kommt. Unseren Beitrag versuchen wir dadurch zu leisten, dass wir unsere Assets mehr und mehr in Richtung grüne Assets drehen. Das ist ein Commitment, das die europäische Branche de facto gegeben hat. Und das ist der größte Impact, den wir leisten können, denn wir sind als Branche der größte institutionelle Investor in Kapitalanlagen in der gesamten Europäischen Union mit mehr als 11 Billionen Euro. Nicht die Unica wohlgemerkt, sondern die gesamte europäische Branche. Nun, das ist eine Seite der Medaille. Aber die zweite Seite ist, dass viele Staaten Europas, auch Österreich, ja nichts tun, um die Bürgerinnen vor den Konsequenzen des Klimawandels zu schützen. Etwa durch einen verpflichtenden Versicherungsschutz, wie etwa in Belgien existiert. Das heißt, hier sitzt der Vertreter einer Branche vor Ihnen, der sagt, okay, wir sind betroffen, Wir versuchen zu mitigieren, aber wir haben auch Aktionäre auf der ganzen Welt, die eine steigende Dividende sehen wollen, die eine faire Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals sehen wollen. Und dem müssen wir auch entsprechend Rechnung tragen.
Und dann haben Sie noch die nervenden Journalisten, die auch immer diese Fragen stellen und genau in diese Wunde ihre Finger legen. Wie konnte denn Unicard diese Verluste ausgleichen?
Wir konnten es aus drei Quellen ausgleichen. Einerseits sind wir doch, wenn wir 10, 20 Jahre zurückblicken, deutlich diverser aufgestellt. Wir sind nicht mehr so vom Heimmarkt Österreich abhängig, sondern sind nach dem nun kommunizierten Ausstieg aus Albanien, Nordmazedonien, Kosovo in 14 Ländern Europas tätig. Dort werden wir auch bleiben. Das heißt, wir sind einfach resilienter. Das Zweite ist, wir haben eine breite Durchmischung von Kunden. Wir haben Privatkunden, wir haben Firmenkunden, wir haben Industriekunden. Und wir sind, was die Produktgruppen betrifft, es gibt ja drei große Produktgruppen in unserer Branche, Schadenunfallversicherung, Lebensversicherung mit Pensionen und das Thema Gesundheitsversicherungen. Wir sind auch da sehr divers und auf ein eigenartiges Beispiel, auf drei Beinen stehend aufgestellt. Und das gibt uns eine gewisse Resilienz, aber es heißt auch, dass wir sehr sorgsam mit den Kosten, zu denen wir produzieren, umgehen müssen. Wir haben unsere Administrationskostenquote ganz gut im Griff, aber wir werden diesen Spielraum brauchen, um im Laufe der nächsten Jahre mehr an bevorstehenden Schäden aus Naturkatastrophen gut verdauen und trotzdem eine attraktive Dividende, das wollen wir unbedingt tun, bezahlen zu können.
Also mich als Ingenieur stört es nicht, wenn Sie sagen, es sind drei Beine. Als Ingenieur sage ich, ein Tisch mit drei Beinen steht ganz stabil, kann nämlich nicht wackeln. Gut, wenn er ein bisschen schief steht, das kriegt man doch irgendwo wieder hin. Aber als Journalist muss ich natürlich auch fragen, ja, Ergebnis vor Steuern hat sich nur leicht erhöht, um 1%. Da kann man jetzt nicht so happy sein?
Da kann man schon happy sein, denn wie gesagt, das ist das größte Unwetterereignis, was Boris betrifft und alle anderen Randereignisse, die jemals in der Geschichte von Unicard zu verzeichnen waren. Und das sind immerhin mit Vorgängerfirmen über 200 Jahre, genau gesagt 213 Jahre. So gesehen finde ich das eine beeindruckende Leistung, dass trotz dieser gravierenden Impacts aus Naturkatastrophen wir das Ergebnis erreicht haben. Und deswegen sind wir auch positiv, was den restlichen Verlauf des Jahres, sind es auch nur mehr 6 Wochen, entsprechend betrifft.
1811. Ich muss jetzt mal nachhaken. Sie haben das jetzt zum zweiten Mal erwähnt. Also einmal die Zahl und einmal die Lebensspanne jetzt der Unicard. Warum ist das jetzt gerade so wichtig für Sie, dass es so lange ist, dass es weit über 200 Jahre sind? Ist ja kein Jubiläum.
Das ist ein super wichtiger Punkt, weil die Menschen, wir haben 17 Millionen Kundinnen. Und wissen Sie, was mir auffällt? Egal, ob das Privatfirmenkunden, ob das Vertriebspartner sind, Menschen haben Angst derzeit. Es gibt so viele Ängste. Es gibt geopolitische Krisen. Es gibt unfähige Regierungen, die es nicht schaffen, die globale Wettbewerbsfähigkeit von Europa sicherzustellen. Menschen in Österreich, aber auch in vielen Ländern Osteuropas, auch in Deutschland, kämpfen mit dem Thema leistbares Wohnen. Genügt die erste Säule der privaten Altersvorsorge? Nein. Was ist mit der zweiten, mit der dritten? Warum gibt es keine Reformen? Warum haben wir so einen schwachen Kapitalmarkt in den meisten Ländern Europas? Warum bröckeln die Gesundheitssysteme? Da gibt es Themen ohne Ende und wir merken das bei unseren Kundinnen, da gibt es also ganz viel Unsicherheit. Und wir sagen, hört mal, uns gibt es seit über 200 Jahren, wir haben schon viel überstanden, 2 Weltkriege, Krisen, rauf, runter, ohne Ende und wir geben euch Stabilität, wir geben euch Zuversicht, wir blicken positiv in die Zukunft und deswegen betonen wir neben der Kraft unserer Marke bewusst auch unsere lange Geschichte. Haben Sie gut erkannt.
Was ich auch erkannt habe, Sie sagten gerade, der strategische Rückzug aus Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, also gefühlt sind Sie da doch eben erst eingezogen.
Ah, das ist schön, dass Sie das sagen. Das beruhigt mich, denn als ich im Vorstand war, relativ frisch, haben wir diesen Einzug vollzogen. Lässt mich nicht daran denken, wie alt ich mittlerweile schon bin. Aber wir sind seit 17 Jahren dort präsent und haben von einem lokalen Geschäftsmann diese Anteile unternommen, ein Staggered Sales Approach, das heißt, wir haben über mehrere Schritte hinweg die Mehrheit erworben, derzeit 90%, und haben bei dem kritischen Beleuchten des Länderportfolios gemerkt, dass mittlerweile die absolute Mehrheit unserer Erträge international aus den großen Ländern, das heißt aus Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Ungarn kommt. Wir haben die meisten anderen Länder am Balkan unter einer Einheit zusammengefasst. Wir nennen diese Einheit SEE 6, also Southern Eastern Europe 6. Und Albanien, Nordmazedonien, Kosovo hat zuletzt nur mehr für rund 1,5% der gesamten Konzernprämie gestanden. Und wenn wir auch in Zeiten von diesen zuerst angesprochenen Unsicherheiten unsere eigene Aufmerksamkeitsspanne ansehen, wenn wir sehen, wohin verbringen wir unsere Zeit, dann wollen wir uns auf diese Einheiten, diese Geschäftsfelder, diese Segmente konzentrieren, die wirklich einen Unterschied machen. Und deswegen haben wir uns für diesen Rückzug aus diesen drei erwähnten, doch sehr kleinen Ländern entschieden.
Auch entschieden haben Sie sich für ein neues oder erweitertes Strategieprogramm, die UNIKA 3.0. Was sind da die Eckpunkte oder ist das eine Fortführung des Bestehenden?
Es ist inhaltlich eine in weiten Bereichen Fortführung des Bestehenden, allerdings der Zusatz zu diesem UNIKA 3.0 Strategieprogramm, das ist der relevante. Der heißt nämlich Growing Impact. Das heißt, wir wollen im Leben unserer 17 Millionen Kundinnen als Dienstleister mehr Relevanz bekommen, als das früher ist. Wir wollen uns besser auf das fokussieren, was wirklich einen Mehrwert liefert, wollen auch ganz offen gesagt besser werden in dem, was wir tun, mit welchem Business nutzen für die Kundinnen und für uns, noch klarer werden in dem, was wir weglassen. Das ist die große Strategie. Also man könnte jetzt sagen, einerseits von den Hard Facts, vom Inhalt, keine Revolution, aber in der Art, wie wir zusammenarbeiten, über alle unsere 17 Ländern, wir haben sogenannte Communities gegründet zwischen der Ukraine und zwischen Liechtenstein. Das heißt, für die gesamte Gruppe verantwortliche junge Kolleginnen und Kollegen, die etwa zum Beispiel AI-gestützte Pricing-Fähigkeiten für Kfz-Produkte gemeinsam entwickeln. Also die Kraft von unseren rund 15.000 Mitarbeiterinnen, die wollen wir besser heben. Und alle Details dazu werden wir am 11. Dezember bei einem Kapitalmarkttag in London auch entsprechend vorstellen.
Was werden Sie da vorstellen?
Die Details. Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu können.
Digitalisierung der UNIKA. Ich meine, nach 213 Jahren wird's wirklich mal Zeit, oder?
Ja, absolut. Ich wundere mich, dass unsere Vorgänger vor über 200 Jahren daran nicht gedacht hatten. Scherz beiseite. Das ist ein Thema, das mittlerweile Einzug gehalten hat in alle Prozesse im Backoffice-Bereich, wenn es um die Qualität, die Effizienz, die Geschwindigkeit von Schadenserledigungen, von Leistungserbringungen für unsere Kundinnen geht. Es ist aber auch sehr relevant auf der Frontend-Seite, das heißt, wo digitale Applikationen, ob das Apps sind, whatever, genutzt werden. Wenig überraschend, wie alle anderen Industrien, merken wir gerade im Bereich von jungen, oft in den Städten angesiedelten Kundinnen, dass es ein Muskel mittlerweile ist. Und hier investieren wir auch jedes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ein Beispiel, wir haben Ende letzten Jahres noch den größten polnischen Telemedizinanbieter gekauft, einen der größten in der Region Europas, wo wir arbeiten. Und dessen Services sind mittlerweile zum Beispiel für 500.000 Kundinnen in Österreich entsprechend zugänglich. Das heißt, hier wird extrem viel in neue Technologien investiert, weil das unsere Kundinnen auch nachfragen.
Dr. Andreas Brandstätter, der CEO der UNIKA Insurance Group. Nach den 9 Monatszahlen, Dankeschön fürs Interview.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Interesse.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.